ARD.
I'm afraid that will be a reaction.
Ich fürchte mich vor einer Reaktion. Wenn es nach mir ginge, gibt es keine Reaktion. Wir haben uns erfolgreich verteidigt. Für mich war es das. Das ist genug.
I think that's enough. Hardliner um Netanyahu, die sagen, eine Reaktion muss sein, auch eine etwas schärfere Reaktion. Es gibt aber auch gemäßigtere Stimmen.
Und jetzt müssen wir wieder angreifen. Klar, wir müssen zurückschlagen. Aber das muss gemeinsam mit den USA geschehen.
But we must with the US.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Raketenalarm im ganzen Land, heftige Explosionen, die über Jerusalem zu hören sind.
In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat der Iran Israel angegriffen, zum ersten Mal direkt mit Drohnen und Geschossen.
99% der etwa 300 ballistischen Raketen sind von Israel, den USA, Großbritannien und Jordanien abgefangen worden.
Tote gab es keine, allerdings wurden 31 Menschen verletzt, darunter ein 7-jähriges Mädchen schwer.
Es sei eine Strafe für Israel gewesen, so begründete Irans Revolutionsgarde den Angriff. Zuvor hatte Israels Luftwaffe die iranische Vertretung im syrischen Damaskus angegriffen.
Dabei sind Anfang April in dem Botschaftsgebäude in Damaskus 2 Generäle der iranischen Revolutionsgarde getötet worden.
Droht im Nahen Osten eine weitere Eskalation? Wer könnte davon profitieren und wer kann deeskalierend auf Iran und Israel einwirken? Darum geht's heute bei den News Junkies.
An diesem Montag, dem 15. April, mit Jenny Barke
und Christoph Schrag. Hallo.
Hallo.
Das hat es ja bisher noch nicht gegeben. Ne? Also der Iran greift Israel am Sonntag direkt an, etwa 1.45 Uhr am frühen Sonntagmorgen.
Ja, und die Bevölkerung in Israel sucht Schutz in Bunkern und gleichzeitig verliest in der Nacht noch im Iran ein Sprecher der sogenannten Revolutionsgarde eine Erklärung. Bei dem Angriff handelte es sich um eine Vergeltung. Er spricht von Verbrechen des, Zitat, zionistischen Regimes, also Israel, und gemeint ist ein Angriff Israels auf die iranische Botschaft in Damaskus Anfang April.
Dazu müssen wir noch ein bisschen zurückspulen kurz. Also es geht um einen Luftangriff vor 2 Wochen. Danach liegt das iranische Botschaftsgebäude in Syrien in Trümmern. 7 Menschen werden getötet, darunter 2 hochrangige iranische Generäle.
Und bis heute ist eigentlich gar nicht abschließend geklärt, ob Israel dafür verantwortlich ist. Ne?
Aber nicht nur der Iran macht Israel dafür verantwortlich, sondern auch die USA. Also ein Motiv zumindest gäbe es. Israel befürchtet, dass der Iran seine Präsenz in der Region in Syrien ausweitet.
Es wäre auch nicht der erste Angriff Israels in Syrien. Zumindest ist auch das ein Indiz. Die Luftwaffe bombardiert immer wieder Ziele in dem Nachbarland, um zu verhindern, dass mit dem Iran verbündete Milizen wie die Hisbollah ihre militärische Macht in Syrien ausbauen.
Es ist eine sehr komplexe Gemengelage. Im Grunde geht es ja um eine jahrzehntelange Erzfeindschaft zwischen Israel und dem Iran.
Ja, und aktuell geht es klar um den Krieg im Gazastreifen. Israel wirft seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober letzten Jahres dem Iran vor, die Hamas im Gazastreifen zu finanzieren. Und die Revolutionsgarde soll mithilfe von Terrorgruppen wie der Hisbollah Waffen über Syrien in den Libanon leiten.
So viel zum Hintergrund des jetzigen Angriffs. Im Iran wurde der übrigens am Sonntag offiziell zumindest laut gefeiert. Da hört man Anhänger des Regimes, die Israel in Sprechchören den Tod wünschen und Ayatollah Khamenei als ihren Anführer preisen. Und hier zu hören, sie schreien da, wir sind bereit.
Allerdings, es handelt sich hier nur um kleine Gruppen, auch wenn der Iran es groß darstellt. Und Kritik am Regime wird andererseits im Iran auch hart bestraft. Bei den Jubelnden habe es sich um Menschen gehandelt, die vom Regime profitieren. So hat es der ARD-Korrespondent Uwe Lüpp eingeschätzt.
Die breite Mehrheit der Bevölkerung, das haben wir in der Nacht auch gesehen und auch gestern, die war nicht bei solchen Jubelveranstaltungen, Jubelfeiern nach dem Angriff des Irans auf Israel. Die breite Mehrheit ist eher besorgt. Man hat in der Nacht schon versucht, Hamsterkäufe zu tätigen, weil man sich gesorgt hat davor, dass es zu einem weiteren, zu einem längeren, länger anhaltenden Krieg kommt und damit die Versorgungslage schlechter wird. Ich glaube, es gibt eine große schweigende Mehrheit, die nicht hinter dem Regime steht und auch nicht in Fragen gegenüber Israels hinter dem Regime steht.
Ja, jetzt ist ja die Frage, war der iranische Angriff nur eine Drohgebärde Oder gerät jetzt in der Region alles außer Kontrolle?
Also das iranische Regime behauptet, dass mit dem Angriff am Wochenende die Konfrontation von ihrer Seite zumindest beendet sei, ne?
Ja, wahrscheinlich hängt jetzt alles von der Reaktion Israels ab. Das Kriegskabinett hat wegen der Frage, ob wiederum der Iran jetzt angegriffen werden soll, stundenlang gestern getagt. Entschieden ist allerdings noch nichts. Die Hardliner, klar, die fordern einen militärischen Gegenschlag.
Da andere, wie der ehemalige Verteidigungsminister Benny Gantz, setzen auf eine enge Abstimmung mit den Verbündeten. Er selber sagt, Benny Gantz, der Iran wird einen Preis zahlen. Wann ist jedoch unklar und er lässt den Zeitpunkt wahrscheinlich demonstrativ offen.
Ja, und auch wenn Israel auf Unterstützung seiner Alliierten hofft, von den USA ist wohl eher Deeskalation zu erwarten. Joe Biden hat eine militärische Antwort abgelehnt. Und wir gehen später nochmal im Detail auf die Reaktion anderer Länder der Region und weltweit ein. Nicht alle setzen nämlich da auf Deeskalation wie die USA.
Also die Lage ist, glaube ich, kann man sagen, wirklich sehr brisant. Und dementsprechend gehen bei allen die Meinungen weit auseinander, ob und wie Israel jetzt auf diesen iranischen Angriff wiederum reagieren soll. Und auch die israelische Bevölkerung ist im Grunde nicht anders, sondern tief gespalten.
Ich fürchte mich vor einer Reaktion. Wenn es nach mir ginge, gibt es keine Reaktion. Wir haben uns erfolgreich verteidigt. Für mich war es das. Das ist genug. Erst einmal muss man sagen, wir leben. Wir sind richtig stark. Und jetzt müssen wir wieder angreifen. Klar, wir müssen zurückschlagen. Aber das muss gemeinsam mit den USA geschehen.
Experten sprechen ja schon jetzt von einem erneuten Wendepunkt für die Region.
Es ist ja auch eine dritte Konfliktlinie für Israel, ne? Neben der Hamas im Gazastreifen und der Hezbollah im Libanon.
Es ist ja natürlich immer ein bisschen schwierig, den Blick da in die Glaskugel zu werfen, aber die Frage steht schon im Raum, welche Folgen hat denn der Angriff Irans auf Israel für den Nahen Osten?
Also Experten diskutieren da verschiedene Szenarien. Sollte es bei verbalen Attacken bleiben, dann könnte sich die Lage tatsächlich beruhigen.
Und dafür spräche auch, dass Israel sich damit einen diplomatischen Vorteil verschafft. Eben noch hat das Land ja für seine Kriegspolitik in Gaza international immer härtere Kritik bekommen. Und jetzt mit dem Angriff des Irans steht der Iran am Pranger. Und Israel wird von den westlichen Verbündeten wieder in Schutz genommen. Also das ist auch ein Trumpf und der könnte Netanjahus Regierung in die Hände spielen.
Dagegen spricht, dass Teile der israelischen Regierung befürchten, mit dieser zurückhaltenden Reaktion genau das falsche Signal zu senden. Also auch andere könnten sich dann ein Beispiel daran nehmen, dass man Israel offenbar ungestraft beschießen dürfe.
Ja, und wenn Israel dieser Logik folgt und Stärke beweisen möchte, um sich zu schützen, dann könnte der so viel beschworene Flächenbrand im Nahen Osten tatsächlich folgen. Das wäre dann ja unabsehbar, wie es weitergeht. Es gibt aber einige Mutmaßungen, wie sich die Konfliktlinien dann entwickeln. Es kann doch eigentlich niemand echtes Interesse an einer weiteren Eskalation haben, oder? Also an einem offenen Krieg zwischen Iran und Israel. Gibt es da irgendwen, dem das nutzen würde?
Also der Iran will es offenbar nicht. Also soweit man das sagen kann zumindest. Die iranische Führung, haben wir gerade schon darüber gesprochen, hat ja erstens diesen Angriff, diese Aktion wirklich lange angekündigt, bevor sie tatsächlich ausgeführt wurde, dieser Angriff. Und zweitens schon während das alles lief, verkündet, damit ist ihre Antwort im Grunde gegeben. Die Aktion ist beendet. Sie haben gegenüber den Vereinten Nationen erklärt, sie hätten von ihrem legitimen Selbstverteidigungsrecht sogar gemäß Artikel 51 der UN-Charta Gebrauch gemacht und das war's.
Ja, sprich, keine weitere Eskalation von iranischer Seite, dann wäre also der Angriff eine Art gesichtswahrende Maßnahme gewesen. Aber ja, trotzdem brandgefährlich dabei, weil jetzt ist ja Israel auf gleiche Weise wieder herausgefordert.
Also Korrespondent Christian Limpert in Tel Aviv hat heute Morgen in der ARD gesagt, dass es in Israel derzeit vereinfacht gesagt, zwei Positionen gibt mit Blick auf Iran.
Hardliner Netanjahu, die sagen, eine Reaktion muss sein, auch eine etwas schärfere Reaktion. Es gibt aber auch gemäßigtere Stimmen, wie zum Beispiel den Verteidigungsminister Gallant oder Oppositionspolitiker Gantz, die in diesem Kriegskabinett eben auch mitsitzen, die sagen, dass man eine mäßige Antwort bräuchte, dass man eben zunächst mal deeskalieren will und die eben auch auf internationale Stimmen hören. Und Benny Gantz zum Beispiel hat ja auch davon geredet, dass man regionale Partner mit einbeziehen möchte. Also das zum Beispiel würde davon zeugen oder dafür sprechen, dass es keinen direkten Militärschlag in absehbarer Zeit geben würde.
Das heißt, in Israel hängt es davon ab, welches Lager sich einfach dann durchsetzt. Ne? Also wir haben ja vorhin schon kurz angesprochen. Also der Militärsprecher Israels, Ariel Sharus Shalika, der hat gestern aber auch nochmal deutlich gemacht, dass Israel den Iran als das eigentliche, das Hauptproblem im Nahen Osten schon ansieht. Also nicht die Hisbollah, nicht die Hamas, sondern den Iran als, wie er sagt, Vater und Mutter dieser Gruppen. Und er hat gesagt, man wird nicht drumherum kommen, das Problem zu adressieren. Nur ob das jetzt passieren soll oder später und in welcher Form, das bleibt halt unklar.
Also, wem würde das jetzt in die Hände spielen, wenn es jetzt zu einem weiteren direkten Konfrontation kommen würde? Ganz klar ist, da sind sich die Nahostexperten einig, die Hamas könnte davon profitieren, hatten wir vorhin schon kurz angerissen. Wenn Israel sich ernsthaft mit dem Iran befassen muss, dann bleibt einfach weniger Energie für den Kampf gegen die Hamas. Und dann wäre im Grunde auch ihr Plan aufgegangen, mit dem Angriff am 7. Oktober einen Flächenbrand auszulösen.
Ich meine, auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass zumindest kurzfristig die Regierung Netanyahu aus der Schusslinie kommt durch die Situation. Jetzt, du hast es vorhin gesagt, Stichwort diplomatischer Vorteil. Die Regierung ist massiv unter Druck. Es gab und gibt laute Kritik von innen, von außen. Dazu nochmal Korrespondent Limpert aus Tel Aviv.
Vor diesem Angriff haben sich Proteste gegen seine Regierungskoalition, gegen seinen Politikstil, auch gegen sein Vorgehen im Gazastreifen und gegen seine Verhandlungen mit der Hamas mit Blick auf die Geiseln. Die Proteste daran, die sind immer stärker geworden. Es gab Rücktrittsforderungen. 71% der Israelis sind dafür, dass er jetzt oder spätestens nach dem Krieg zurücktritt. Gleichzeitig große internationale Kritik zum Beispiel an dem Vorgehen im Gazastreifen. Das alles ist natürlich durch diesen Angriff jetzt erstmal in den Hintergrund getreten.
Also es soll jetzt nicht heißen, dass das ein Kalkül von Netanyahu wäre, Iran in den Konflikt reinzuziehen, um sich selber aus der Schusslinie zu nehmen. Ne? Aber der Effekt dieser neuen Situation, der ist zumindest vorübergehend der, dass sich erstmal alle internationalen und auch regionalen Partner wieder deutlich an Israels Seite stellen, wenn es um eine direkte Auseinandersetzung mit dem Iran geht.
Ja, und wenn man mal über die Region hinausschaut, wer von einem Konflikt profitiert, dann kommt da auch Russland in den Blick. Auch da gilt die Rechnung, wenn die USA und der Westen Brände im Nahostkonflikt löschen, dann gerät der Ukraine-Krieg möglicherweise in den Hintergrund. Und die gleiche Rechnung kann man für China aufmachen. Das Land ist wie Russland ein wirtschaftlicher Partner des Iran und hat den Angriff nicht verurteilt, sondern die Lesart aus Teheran übernommen. Und auch China profitiert davon, wenn die USA mit dem Nahen Osten befasst sind und nicht mit der Lage im Südchinesischen Meer und dem Konflikt um Taiwan.
Was man, glaube ich, in jedem Fall sagen kann, also wenn Iran und Israel jetzt erstmals in einen direkten Konflikt miteinander kommen oder stehen und das jetzt weiter Gegenreaktionen einfach auslöst, dann ist das eine neue Phase für die Entwicklung im Nahen Osten, für den Konflikt. Eine ganz interessante Einschätzung habe ich gehört von einem Nahost-Experten Daniel Gerlach, der in den letzten Stunden von verschiedenen Medien auch oft befragt wurde zur Lage, und der hat gesagt, Iran hat einen Fehler gemacht, und zwar aber mit dem Ausmaß des Angriffs.
Ich glaube, der große Fehler der Iraner jetzt ist gewesen, dass sie ein Stück weit nicht ihr Abschreckungspotenzial hergestellt haben, wie es versuchten, sondern dass sie eigentlich unter den Erwartungen geblieben sind. So wie das iranische Regime das angekündigt hat, hätte man mit einem wesentlich heftigeren Schlag gerechnet, und man hätte auch damit gerechnet, dass das israelische System Iron Dome nicht in der Lage wäre, diesen Schlag komplett abzufangen. Jetzt stehen die Iraner eigentlich so da, dass sie gezeigt haben, dass die israelische Verteidigung funktioniert, und haben ein Stück weit auch die israelische Politik von Benjamin Netanyahu bestätigt, der ja relativ aktiv versucht hat, vor dem Hintergrund dieses Kriegs in Gaza, die Iraner in einen regionalen Konflikt mit hineinzuziehen und die Amerikaner auch letztendlich in Zugzwang zu bringen.
Also so hat das bei den Kolleginnen und Kollegen von NTV zunächst formuliert. Am Abend dann in den Tagesthemen, da hat er eine weitere Interpretation genannt. Es könnte auch ein Testen gewesen sein von der israelischen Abwehr.
Ja, die Version habe ich tatsächlich auch gehört und fand die auch plausibel, nämlich, dass es ein kalkulierter Angriff war, mit dem der Iran nach einer Auswertung der ganzen militärischen Daten weiß, wie zukünftige Angriffe aussehen müssen. Also wie müssen die dimensioniert sein, damit sie die Abwehr dann überwinden? Das heißt, der Iran hatte jetzt durch den Angriff Israels auf die Botschaft in Syrien einen Vorwand für einen echten Test der israelischen Abwehr. Aber wie du es drehst und wendest, ob das jetzt alles kalkuliert ist und irgendwie unter Kontrolle oder ob es ein Fehler war, so ein Vorfall kann doch immer der Beginn eines offenen Kriegs werden. Deshalb ist die Frage ja, wie kann man den verhindern? Also wer hat überhaupt so viel Einfluss auf die Lage, auf die Player in der Region, dass es nicht zum Krieg kommt?
Also ich habe die Einschätzung gelesen, da hieß es, so großen Einfluss auf den Iran hat offenbar niemand, denn sonst hätte es den Angriff auf Israel nicht gegeben. Also es gab ja Warnungen im Vorfeld, wie gefährlich so ein Schlag wäre, aber der Iran hat sich eben nicht abhalten lassen von dem Beschuss. Und ansonsten, ich meine, die großen internationalen Partner vom Iran sind Russland und China. China hat den Angriff nicht klar verurteilt. Für China hat der Iran auf die Zerstörung der iranischen Botschaft in Damaskus geantwortet, und das war's. Russlands Außenminister Lavrov warnt vor weiterer Eskalation, aber dass Russland eben auch profitieren würde von einer solchen Eskalation, Ich meine, das haben wir jetzt ja gerade besprochen.
Ja, auf der anderen Seite geht es ja jetzt auch erstmal darum, wie Israel reagiert und wie sich der Westen dazu positioniert. US-Präsident Biden hat klar gesagt, Israel hat die unerschütterliche Unterstützung der USA gegen Bedrohungen aus dem Iran, die volle Solidarität. Aber gleichzeitig hat er auch gesagt, einen Militärschlag, den unterstützen die USA nicht. Das dürfte also ein Zeichen sein, dass Israel von einer militärischen Antwort bitter absehen soll.
Ich glaube, ähnlich kann man auch die Reaktion der weiteren G7-Staaten einsortieren. Also der Westen sagt im Prinzip, der Angriff auf Israel, der ist zu verurteilen und das Ganze ist aber verbunden mit einem Aufruf zur Zurückhaltung an alle Parteien. Aber nur, was der Iran und Israel jetzt daraus machen, das ist eben unklar. Ne? Mhm. Und was den Einfluss des Westens auf den Iran jetzt angeht, also ich meine, da fordert hierzulande die CDU härtere Sanktionen zum Beispiel. Ne? Also dazu sagen aber andere wieder, diese Sanktionen, die treffen auch in der Vergangenheit eh nur die Zivilbevölkerung im Iran und dürften jetzt kaum Einfluss auf militärische Aktionen wie diese jetzt gehabt haben.
Ja, zumal der Iran weiter Handel treibt mit Russland und China und auch Indien und Brasilien würden weitere Sanktionen gegen den Iran nicht mittragen. Also der Effekt wäre wohl begrenzt.
Also wenn man jetzt auf die Trennlinien guckt in der Region bei diesem Konflikt, also wer steht da eigentlich auf welcher Seite, dann hat man da auf der Seite des Iran ja jetzt neben den internationalen Partnern in der Region vor allem die Hisbollah im Libanon, die Hamas in Gaza, dann auch pro-iranische Milizen in Syrien, im Irak, die Houthi-Rebellen im Jemen.
Und auf der anderen Seite die Verbündeten von Israel, denn auch in der Region hat das Land ja Partner, die moderaten sunnitischen arabischen Länder, Ägypten, Jordanien, Saudi-Arabien. Die haben da alle kein Interesse an einem starken Iran. Jordanien und Saudi-Arabien haben bei der Abwehr des Angriffs geholfen, aber würden sie auch weiter an der Seite Israels stehen, wenn sich der Konflikt verschärft?
Also Daniel Gerlach, den wir vorhin ja schon gehört haben, aus der Experte, der sieht es so, dass die arabischen Staaten in der Region eigentlich sehr deutlich gemacht haben, dass sie diesen Krieg auch nicht wollen.
Sie haben die Amerikaner gewarnt. Der irakische Ministerpräsident hat offensichtlich mit der Biden-Administration gesprochen. Vorher hat gute Kontakte nach Teheran. Saudi-Arabien hat hier mitgearbeitet. Jordanien hat offensichtlich auch am Abfangen dieser Projektile durch den jordanischen Luftraum mitgewirkt. Also die arabischen Staaten haben sich hier konstruktiv gezeigt. Das bedeutet allerdings nicht, dass sie sich jetzt einer israelischen Allianz gegen Iran anschließen werden. Denn das Thema Gaza ist sehr virulent und dort sterben tagtäglich viele Menschen und die arabischen Staaten sind mit der Politik Israels da überhaupt nicht einverstanden. Insofern glaube ich, ist die Hoffnung, dass man jetzt eine regionale Allianz gegen Iran in dieser Situation schmieden könnte, wie es der israelische Verteidigungsminister ja gesagt hat, die ist verfrüht.
Und das ist ja ohnehin ein zentraler Aspekt in dieser Sache, hat Gerlach gerade angesprochen. Eigentlich ging es ja zuletzt um Waffenruhe in Gaza, ne? Um Hilfe für die Zivilbevölkerung dort. Es ging um die Befreiung der israelischen Geiseln aus der Gewalt der Hamas. Und der Krieg gegen die Hamas, der geht keinen Schritt weiter, wenn jetzt ein offener Konflikt mit dem Iran ausgetragen wird. Und von Waffenruhen für Gaza ist dann auch gar keine Rede mehr.
Soweit von uns, von den News Junkies für heute. Für Feedback sind wir wie immer zu erreichen unter newsjunkies@rbb24inforadio.de.
Morgen gibt es eine neue Folge zu finden, wie immer in der ARD Audiothek. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören, sagen Christoph Schrag
und Jenny Barke. Tschö.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.